Vielen Dank für dieses richtig tolle Lied. Das hat mich gestern den ganzen Tag verfolgt. Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier vorne stehen kann. Ich möchte euch von meinem Snowboard-Highlight erzählen. Vor 2 Wochen war ich auf der Piste. Ich muss gestehen, davor bin ich lange nicht gefahren. Es lief nicht so gut. Und was ich wirklich nervig fand, waren diese ganz kleinen Kinder. Also so eine die... Und die düsen an einem vorbei und du denkst, schön, die können das, na toll. Und ich komme auch runter, aber es sieht bei weitem nicht so toll aus. Wieso können die das so toll und ich, nun ja, lassen wir das. Also ich habe mich mit so kleinen Kindern verglichen und bin irgendwie nicht so gut dabei weggekommen. Und fand das schon irgendwie ernüchternd. Das ist, glaube ich, das richtige Wort, ernüchternd. Und ich habe dann so überlegt, wo vergleiche ich mich eigentlich? Was sind so die Bereiche, wo ich auf andere schaue und was macht das mit mir? Und das Nächste, was mir sofort in den Sinn kam, war dummerweise die Uni. Ich studiere und tatsächlich gefällt es mir gar nicht, wenn meine Noten nicht so gut sind wie die von den anderen, die Noten sind gut, von daher ist es kein Problem. Aber man muss schon immer nachgucken, was haben die anderen eigentlich so und wie ist so der Durchschnitt und bin ich da auch noch besser. Und da habe ich gedacht, wie bescheuert, dass man so sich selbst davon abhängig macht, wie die Noten sind, total bescheuert. Dann habe ich geguckt, okay, Arbeit, das lassen wir jetzt mal weg. Gemeinde, da könnte man sich auch vergleichen, der andere, der betet mehr, der ist viel disziplinierter im Bibellesen, ist vielleicht viel freundlicher. Man könnte sich mit Freunden vergleichen, die anderen haben schon viel mehr geschafft in ihrem Leben. Ist irgendwie gar nicht so einfach. Manchmal hilft es, wenn man sich vergleicht und es motiviert einen und man denkt, okay, jetzt lerne ich noch mehr, damit meine Noten besser werden oder so, dann ist das nicht verkehrt. Aber ich glaube, ganz oft führt uns Vergleichen dazu, dass wir stillstehen, dass wir nicht weitermachen, dass es uns ausbremst und wir dadurch gar nicht weiterkommen. Und wir nicht mehr üben, sondern sagen, das lohnt sich ja sowieso nicht. Und ich glaube, dann ist Vergleichen genau das Falsche. Und dann widerspricht es total dem Lied, was wir eben gehört haben. Dieses Lied von Könige und Priester Poema finde ich so gut, weil es mich daran erinnert, dass ich mich nicht vergleichen muss, dass ich ein Meisterstück bin. Ich bin ein Kunstwerk der Schöpfung. Ihr seid ein Kunstwerk der Schöpfung Gottes. Gott hat uns wunderbar gemacht. Und vielleicht kannst du mit diesem Gedanken nichts anfangen, dass Gott dich geschaffen hat. Vielleicht glaubst du nicht mal, dass es einen Gott gibt. Und dann möchte ich dich trotzdem herausfordern, dich mal auf diesen Gedanken einzulassen, woher kommt eigentlich diese ganze Schönheit? Woher kommt Kreativität? Und wenn du so durch die Straßen gehst, was begegnet dir alles an wirklich Schönheit? Und wo kommt die her? Und die letzten Tage haben ein paar Leute hier mit Lego gespielt. Nein, sie haben mit Lego-Technik richtig coole Sachen gebaut. Ich muss gestehen, ich habe sie nicht verstanden. Das ist ein Teil von einer Murmelbahn. Die könnt ihr euch nachher auch noch oben angucken. Also im ersten OG im Gemeindecafé steht noch das, was die so die letzten 2 Tage gebaut haben. Wir hatten hier schon oft die Lego-Tage. Da haben die kleinen Kids gebaut. Jetzt haben die etwas größeren gebaut. Und es sieht total faszinierend aus und es funktioniert. Ich habe mir manche Sachen angeguckt. Es funktioniert. Und ich finde es total toll, dass wir so komplexe Dinge, also ich jetzt nicht, aber andere so komplexe Dinge bauen können. Wie cool, oder? Und keiner würde auf die Idee kommen, dass die einzelnen Lego-Teile sich selbst zusammengeformt haben und einfach da waren. Und auf einmal haben die eine Murmelbahn gebildet. Keiner würde sagen, da ist nicht irgendjemand, der das gemacht hat, der das entworfen hat, der die Idee hatte, der einen Plan geschrieben hat und der es zusammengesetzt hat. Und ich glaube, dieses Bild von der Murmelbahn und von der tollen Technik dahinter, das können wir auf unsere Welt so gut übertragen. Und schon Paulus hat das an die Römer geschrieben. Er hat geschrieben, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Wenn wir in die Natur schauen, dann ist das der Hinweis auf Gott schlechthin. Tim Keller, der New Yorker Pastor und Gemeindegründer, hat in einem Buch geschrieben, dass wenn wir in die dass ganz viele Fingerzeige Gottes gibt. Wenn wir in die Natur schauen, wenn wir manche Dinge uns überlegen, dann sind das Fingerzeige. Das sind nicht Beweise, dass es Gott gibt, aber es sind so viele, so gute Indizien, als hätte Gott seinen Fingerabdruck hinterlassen. Ganz, ganz viele. Und wenn man sie sich anschaut, dann sieht man, boah, da ist ein Meisterwerk. Und das Bild fand ich ziemlich cool, denn man sieht ein bisschen von der Erde und noch weniger oder mehr von der Sonne. Und der Abstand zwischen Erde und Sonne beträgt genau 149, jetzt habe ich die Zahl vergessen, also ich muss gerade gucken, 149 Millionen 600.000 Kilometer. Ganz schön viel. Und tatsächlich ist genau dieser Abstand genau der richtige. Der ist genau so, dass wir hier nicht eingehen vor Hitze und nicht verbrühen. Und der ist genau so, dass wir hier nicht erfrieren. Der Abstand zwischen Erde und Sonne ist genau richtig. Und insgesamt gibt es 15 Konstanten, wie zum Beispiel die Schwerkraftkonstante, diverse Konstanten zur schwachen und starken nuklearen Kraft, die ich alle nicht verstehe. Aber die sind alle so präzise, und das verstehe ich wiederum, die sind alle so präzise, dass wenn sie nur um ein Millionstel abweichen würden, könnten wir nicht mehr auf der Erde leben. Alle sind genau so abgestimmt, Schwerkraft, alles genau so, dass wir auf der Erde leben können. Wie cool, wie gut ist das ausgedacht? Und so abgestimmt auf unser Leben hier. Unsere Welt ist geordnet mit Gesetzmäßigkeiten, physikalischen Gesetzen, die genau so existieren, dass wir nicht, dass wir überhaupt existieren können. Und es kein Chaos gibt auf der Welt. Und ich finde, wenn man sich sowas anschaut, dann ist das total faszinierend. Und die Welt ist unglaublich schön. Ich habe euch noch ein anderes Bild mitgebracht. Das ist von einer Süßwasseralge. Und das ist eine mikroskopische Aufnahme. Und ich finde, da ist diese Farben allein sind so cool. Finde ich total faszinierend, wie so ein wirklich, wirklich kleines Teil, also eine Alge ist ja im normal jetzt nicht so schön, aber wenn man sie sich mal genau anguckt, wie genial sieht die eigentlich aus. Oder das nächste Bild sind die Berge. Richtig schöne, große, majestätische Berge. Wie mächtig und prachtvoll sind diese Berge. Und ich glaube, wenn wir uns die Welt anschauen, im ganz Kleinen oder im Großen wie diese Berge, dann können wir nur fasziniert sein von der Schönheit. Gott hätte die Erde auch total pragmatisch und viereckig machen können und langweilig. Aber Gott hat sie sich verschwenderisch schön gemacht. Er hat sie verschwenderisch schön gemacht. Ich weiß nicht, ob man Berge nicht, man hätte ja auch einfach ganz langweilige, keine Ahnung, Formen entwickeln können. Aber die sind so faszinierend in so vielen Details. Und das zeigt, finde ich, wie großartig Gott ist, wie er kreativ ist, wie er Schönheit liebt. Und David hat davon gesprochen. Immer wieder kommt das in seinem Psalm vor. Zum Beispiel im Psalm 19. Der Himmel verkündet es, groß ist Gott. Das Herr der Sterne bezeugt seine Schöpfermacht. Oder Psalm 8, den wir uns heute ein bisschen genauer anschauen wollen. Ich bestaune den Himmel, das Werk deiner Hände, den Mond und all die Sterne, die du geschaffen hast. David hat sich den Himmel angeschaut, hat geschaut auf den Mond, auf die Sterne, auf all die Schönheit und es hat für ihn Konsequenzen gehabt. Und ich glaube, es hat auch für uns Konsequenzen, wenn wir erkennen, dass Gott unser Schöpfer ist. Wenn Gott unser Schöpfer ist, dann kann das nicht irgendwie, dann kann man das nicht einfach an sich vorbeigehen lassen und sagen, okay, dann ist das halt so, sondern dann muss das was mit uns machen, dann muss das Konsequenzen haben. Und ich glaube, die erste Konsequenz ist, dass wir ihm vertrauen. Ein Gott, der mächtig ist, der uns geschaffen hat, der uns besser kennt als wir uns selbst, den müssen wir vertrauen. Da können wir gar nicht anders, weil der weiß, wie alles funktioniert. Der weiß, was richtig ist. Und Thomas hat vorhin schon Psalm 139 angesprochen. Wie unfassbar ist es, dass Gott uns kennt, dass er uns beschützt. Und er begleitet uns bei jedem Schritt, nicht als Kontrolle, damit wir uns bedroht fühlen, sondern um uns zu beschützen, weil er weiß, was für uns gut ist. Und ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist, ihm zu vertrauen und eine Beziehung zu ihm eingehen. Er will, dass wir uns an ihm freuen, dass wir ihm vertrauen, ihn ehren. Und dass wir, egal wie groß unsere Probleme sind, damit zu ihm kommen. Er, der Schöpfer, der längst weiß, was uns fehlt, hat auch die Macht, Dinge zu bewegen, Dinge zu verändern. Und viele von uns haben das immer wieder erlebt und erleben es immer noch. Gott kann Dinge ändern, weil er der Schöpfer ist, weil er mächtig ist. Und ich möchte dich herausfordern, dieses Jahr zu überlegen, okay, in welchem Bereich möchte ich Gott neu vertrauen lernen? Wo ist es dran, mal zu überlegen, okay, da habe ich mich eigentlich immer auf mich selbst verlassen, aber eigentlich möchte ich in Zukunft lieber Gott, dem Schöpfer, vertrauen. Und wenn wir erkennen, dass Gott unser Schöpfer ist, dann können wir auch erkennen, wie genial wir selbst geschaffen sind. Wir sind wunderbar gemacht. Das kommt auch schon in dem Lied, kam das auch schon vor. Wenn wir auf all diese Fingerzeige sehen, die Gott, der Urheber, gemacht hat, diese Kreativität da drin steckt, dann erkennen wir, boah, wir haben diese auch, diese Kreativität. Denn Gott hat uns als sein Ebenbild geschaffen. David hat auf die Natur geschaut, hat auf Gottes Größe geschaut und hat dann auf sich geschaut und hat gesagt, ich bin ganz schön klein im Vergleich dazu. Er sagt, wie klein ist da der Mensch, wie gering und unbedeutend. Und trotzdem sind wir Gottes Geschöpfe. Till hatte eine ganze Zeit lang an seinem Büro eine Karte. Ich weiß nicht mehr genau, was drauf stand, aber irgendwie ungefähr stand drauf, ich habe zwei Dinge verstanden, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Und ich finde, das ist eine total coole Karte. Jetzt steht da irgendeine andere Karte mit einer Hüpfburg. Ihr müsst ihr mal vorbeigehen an der Tür. Aber dieses Ich bin nicht Gott ist eine wichtige Erkenntnis, zu sagen, okay, ich bin nicht die Person, die alles entscheiden kann. Ich habe nicht die Macht, aber ich weiß, wer Gott ist und ich kann mich auf ihn vertrauen. Und es hilft, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass ich diesen Gott an meiner Seite habe. Wenn ich nicht selber das Zentrum bin, aber wenn ich das Zentrum der Welt kenne. Und was für ein Privileg ist das, wenn wir Gott kennen? David ist erstaunt darüber, dass er, obwohl er so klein ist, trotzdem zu Gott kommen kann. Er ist erstaunt, dass Gott trotz seiner Größe und Herrlichkeit sich mit dem Menschen abgibt und sich um ihn kümmert. Luther übersetzt, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was für ein kleiner Mensch und trotzdem will Gott sich gerne um ihn kümmern. Wieso kümmert sich Gott um den Mensch? Weil er ihn so sehr liebt. Und David gibt auch gleich die Antwort, indem er sagt, du hast ihn nur wenig geringer gemacht, also den Menschen nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Gott gibt uns Ehre und Würde, weil er uns liebt, weil er uns geschaffen hat als ein Gegenüber. Gott hat uns nach seinem Vorbild geschaffen. Wir sind seine Ebenbilder. Und wenn wir das erkennen, zum einen, wie klein wir sind im Vergleich zu Gott, aber wie groß uns Gott einfach durch sich und durch die Beziehung zu ihm macht, dann können wir, glaube ich, ganz anders daran gehen, wenn wir Noten bekommen. Dann können wir ganz anders rangehen, wenn kleine Kinder auf der Piste viel besser sind. Dann macht das gar nichts, weil ich weiß, boah, Gott hat mich genau so gut geschaffen. Gott hat mich so geschaffen, wie er mich haben wollte. Er gibt uns unseren Wert und das alles, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben, damit wir Schönheit mit ihm genießen können, uns an seiner Schöpfung erfreuen können. Und wir dürfen das immer wieder erkennen, dass Gott uns wirklich gut geschaffen hat, dass wir nicht irgendwie Leistungen bringen müssen, das macht dann eigentlich gar keinen Sinn, sondern wir sind dadurch, dass wir seine Geschöpfe sind, sind wir einfach wertvoll. Und vielleicht ist es dran für dich, in diesem Jahr zu erkennen, boah, Gott hat mich wunderbar geschaffen. Auch wenn ich denke, boah, in dem Bereich eigentlich, das klappt überhaupt nicht, aber Gott hat dich so ausgedacht. Und ich finde, neues Jahr ist eine gute Gelegenheit, sich einfach zu überlegen, okay, was hat Gott eigentlich in mich hineingelegt? Welche Fähigkeiten, welche Gaben, was sind die Dinge, die Gott mir ganz besonders mitgegeben hat, die ich für ihn vielleicht auch tun kann? Was sind die Dinge, mit denen er mich begabt hat? Vielleicht ist so ein neues Jahr eine neue Chance, um auf Gabenentdeckungstour zu gehen. Mit der Jugend machen wir das in den nächsten 4 Wochen übrigens. Da wollen wir ganz viel drüber nachdenken, wer wir sind als Kinder Gottes, welche Gaben Gott uns mitgegeben hat. Von daher, ihr könnt von der Jugend lernen, macht das auch, das ist eine gute Idee. Dann das Dritte, wenn wir Gott als unseren Schöpfer erkennen, dann übernehmen wir Verantwortung. David fährt in Psalm 8 fort, wenn wir Ehre und Würde, dass mit Ehre und Würde eine Menge Verantwortung verbunden ist. Du hast ihn, den Menschen, zum Herrscher gemacht über deine Geschöpfe. Alles hast du ihm unterstellt, die Schafe, Ziegen und Rinder, die Wildtiere im Feld und Wald, die Vögel in der Luft und die Fische im Wasser, die Kleinen und die Großen, alles, was die Meere durchzieht. Wir haben eine Verantwortung für Gottes Schöpfung. Gott hat sie uns anvertraut, damit wir sie bewahren und pflegen. Wenn man das Wort Herrscher hört, dann denkt man vielleicht erstmal an so einen brutalen Machthaber oder so, der ausbeutet, aber das ist überhaupt nicht gemeint. Gott meint hier jemanden, der sich um die Schöpfung kümmert, der die Schöpfung bewahrt. Wenn wir das im Schöpfungsbericht nachlesen, dann sehen wir, dass der Mensch eine Aufgabe bekommen hat, den Garten zu pflegen und zu schützen. Und ich glaube, diese Aufgabe haben die Menschen lange vernachlässigt, aber es ist total wichtig, dass wir uns um unsere Umwelt, um unsere Mitmenschen kümmern. Und es ist nicht einfach, das will ich nicht sagen, aber es ist eine Verantwortung, die wir bekommen haben. Und vielleicht hast du eine Idee, was du dir vornehmen kannst. Eigentlich mag ich so Vorsätze überhaupt nicht, aber ich finde es cool, sich zu überlegen, okay, wie kann ich im Kleinen Verantwortung für Gottes Schöpfung übernehmen? Was kann ich tun, um Gottes Schöpfung, die so wunderschön ist, um die zu bewahren, um sie zu schützen und zu pflegen? Wenn Gott unser Schöpfer ist, dann vertrauen wir ihm, dann wissen wir, dass wir wunderbar gemacht sind und dann übernehmen wir Verantwortung. Und ich möchte euch einen Augenblick Zeit nehmen, dass ihr euch diese Fragen vielleicht nochmal anschaut, euch überlegt, okay, was ist in einem Bereich, an dem möchte ich neu entdecken, was es heißt, dass Gott mein Schöpfer ist? Was bedeutet es für mich, dass Gott mich gemacht hat? Welche Konsequenzen im Alltag hat das? Lasst uns einen Augenblick Zeit dafür nehmen. Und es gibt noch einen vierten Punkt, den ich glaube, oder wo ich da denke, das ist auf jeden Fall eine Konsequenz. Wenn Gott unser Schöpfer ist, dann beten wir Gott an. Dann können wir gar nicht anders, als ihm dafür zu danken und zu loben, was er getan hat. Dann schließen wir uns in diesen Lob der ganzen Schöpfung mit ein. Und David hat das gesagt, der letzte Vers in dem Psalm ist: Herr, unser Herrscher, groß ist dein Ruhm auf der ganzen Erde. Wir können gar nicht anders, als Gott für das zu danken und zu loben, für das, was er getan hat. Und das wollen wir gemeinsam tun. Wir wollen Gott ehren für das, was er ist. Er, der große, einzigartige, geniale Schöpfer. Der, der uns liebt. Der, der alles für uns getan hat. Wir wollen ihn gemeinsam anbeten und ihn groß machen. Und ich lade euch ein, dass ihr mit aufsteht, dass ihr vor eurem Gott steht und ihn mit anbetet.